bei dem, was Jesu Herz bricht. Als wir das gesungen haben, da kam mir so dieser Gedanke, man denkt zuerst an seine eigene Fehlerhaftigkeit oder Nachlässigkeit. Was aber mir so irgendwie vom Geist gegeben wurde, ist, dass Jesus weitergehen will mit uns und dass es sein Herz bricht, wenn wir ihn begrenzen, wenn wir ihm nicht mehr zutrauen, dass der Schritt, den wo wir denken, das ist nicht möglich, das wird nichts werden, wenn wir nicht sagen, ja, du Herr, du Jesus, du schaffst es, du machst auch das, was ich mir nicht vorstellen kann in meinem Leben, du bist größer als meine, ja, das, was ich in meinen Gedanken, in meinem Verstand zulassen kann. Und irgendwie glaube ich, dass wir da einen Schritt gehen sollen, dass wir Grenzen überschreiten sollen, wo wir sagen, Herr, du hast gesagt, dass du das kannst. Und ich vertraue dir in meinem Herzen, dass du es kannst. Und ich mache dir damit den Weg frei, auch Dinge zu korrigieren, zu berichtigen, die ich mir nicht in meinem Verstand vorstellen kann.
Ja, Herr, wir wollen dich nicht begrenzen. Wir wollen, dass du in unserem Herzen arbeitest. Wir wollen das entdecken, wie groß du bist. Ja. Wir wollen heute an diesem Sonntag besonders eben auf dich hören, wie du die Dinge siehst, wie du uns siehst und was du tun kannst, auch durch uns. Danke, dass du so gnädig, aber auch so mächtig bist, Dinge zu verändern, Dinge dahin zu bringen, wo du sie haben möchtest. Und wir wollen dir heute unser Herz geben. Wir wollen auch Wahrheit empfangen von dir. Amen.
Ja, ich fand das ein exzellentes Gebet und das führt uns auf dieses Thema, ich habe einen Teil zu diesem Thema heute, uns beschäftigt, was ich gern weitergeben möchte. Und in dieses Lied, was ich übrigens auch sehr, sehr gerne mag, was irgendwie auch vom Text sehr aus meinem Herzen spricht, kommt ja auch diese Zeile vor, dass er macht Verborgenes für mich sichtbar. Manchmal gibt es so Verborgenes, was Gott gerne sichtbar machen möchte, um uns zu zeigen, hey, es gibt mehr, ich kann mehr mit dir tun, ich kann ich habe noch ganz andere Dinge vorbereitet, aber ich möchte, dass sie nach meinem Plan laufen, nicht nach deinem Plan. Und manchmal gibt es doch so Dinge, wo wir glauben, manche Dinge zu wissen, manchmal glauben, wie die Dinge so laufen sollten und wo wir vielleicht ganz schnell einen Plan haben. Und dann stehen uns manchmal irgendwelche Leute im Weg, wo das dann doch schwierig wird, den Plan so auszuführen und so zu tun, wie es Gott gerne möchte. Also ich persönlich habe schon viele Leute kennengelernt, die mir Probleme bereitet haben, aber ich bin noch niemandem begegnet, der mir so viele Probleme bereitet hat, wie ich mir selbst. Oftmals sind es die Dinge in meiner Person zuallererst, die Probleme vielleicht sind und wo Gott auch arbeitet. Natürlich ist es einfach zu sagen, ich sehe die Fehler bei dir, aber Gott arbeitet mit jedem für sich. Gott hat da seine Möglichkeit und Gott ist da auch bei mir dran, die richtigen Dinge ans Licht zu bringen. Und ich möchte euch heute für mal in eine Geschichte mit hineinnehmen, wo mir persönlich durch das Lesen im Wort Gottes das so deutlich geworden ist, dachte ich, meine Herren, wie kann ich mich in dieser Geschichte doch wiedererkennen? Wie deutlich sehe ich da meine Reaktionen? Und wie erstaunt war ich, wie darauf Gottes Reaktionen sind. Und wie sehr mich das ermutigt hat, umso mehr, dass es eine Geschichte ist, die eigentlich gar nicht so unbekannt ist und ich eigentlich so manchmal die zu den Geschichten gehört, die man so überliest, weil man sie ja kennt. Und für den einen oder anderen, der auch schon ein ganzes Stück Weg mit dem Herrn hinter sich hat, der sagt so, ja, das sind so die typischen Kindergottesdienstgeschichten. Was sollen die mir denn Neues sagen? Mir persönlich ging es mit der Geschichte mit Mose und mit seiner Berufung und ja, auch mit seinem Verhalten, wie er sich zu dem Thema Berufung da verhält und wie Gott das sieht und korrigiert, dachte ich, meine Herren, das ist echt interessant, das ist echt so interessant, dass ich gesagt habe, ich bin überzeugt, das ist etwas, was Gott uns heute vielleicht auch allen mitteilen möchte und vielleicht nicht nur mir. Und ich beginne da mal an dieser Stelle, wo Mose, der ja das Glück hatte, als Baby nicht umgebracht worden zu sein, so muss man das ja mal sehen. Der Plan des ägyptischen Herrschers war ja schlicht und ergreifend, dieses Volk wird mir zu groß, jetzt brauche ich die aber als Sklaven und will die auch gerne haben, aber wenn die eine ganze Menge Männer kriegen, vielleicht kommen die irgendwann die auf die Idee, dass die eine schlagkräftige Armee zusammenstellen könnten, rebellieren können und da kam ja auf die Idee und hat gesagt, ich werde alles Männliche umbringen, um dieses Volk nicht stark werden zu lassen. Und Mose hat durch Gottes Eingreifen, ganz klar, das ist Gottes Plan gewesen, aber doch auch die Menschen, die um ihn herum waren, die den Herrn vertraut haben, dieses Glück gehabt, seine Mutter, die ihn da versteckt hat, die ihn dann in den Nil ausgesetzt hat. Und er kam dann quasi in das Haus des Pharaos und die Schwester des Pharaos nahm ihn auf. Ganz normales Aufwachsen bei diesem Pharao nach ägyptischer Manier und relativ weit weg von dem Volk Gottes. Doch irgendwann holt ihn Gott ein. Irgendwann hat er die Begegnung mit Gott und stellt fest, dass er zu dem auserwählten Gottesvolk gehört und dass es Gottes Plan nicht ist, dass wir ein Leben lang in Sklaverei leben. Das ist ja auch das im übertragenen Sinn auch der Inhalt dieser Geschichte, dass Gott sagt, ich will euch aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei befreien. Und das ist ja das, was wir heute für uns, unsere Sklaverei, die ist jetzt nicht unbedingt in Ägypten und die ist auch nicht so, dass wir Sklaven sind, aber doch sind wir oftmals Sklaven von vielen anderen Dingen. Vielleicht von unserer Angst, vielleicht von unseren ja, Charaktereigenschaften, vielleicht von anderen, von was mittlerweile zu unserem Götzen geworden ist, vielleicht Sklave unseres eigenen Charakters, unserer eigenen Begrenzung. Aber der Mose, der war von einem ganz anderen Schlag. Als der das mitbekommen hat, dass es gilt, aus der Gefangenschaft auszubrechen, da hatte er den Mut und die, ja, den Eifer zu sagen, also da greife ich ein. Ich bleibe doch nicht einfach in Gefangenschaft. Und es geschah zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern, sah ihre Lasten und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Der hat diese Folgen dieser Sklaverei gesehen, hat das ins Auge gefasst, hat gesagt, welche Frechheit von diesem Ägypter, dass da uns, meinen Brüdern, so eine Last ist. Da weiß ich mir doch zu helfen. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. So einfach kriegen wir unsere Probleme los. Wir müssen die ins Auge fassen, wir müssen drauf zugehen, müssen die erschlagen, im Sand verscharren und dann ist alles gut. Am zweiten Tag ging er hinaus und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander. Und er sprach zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Also ein Problem nach dem anderen. Erst der Ägypter, das kann ich ja noch einsehen, der Ägypter hat ja wirklich nicht das Recht. Und jetzt auch noch untereinander, aber hallo, hör doch mal zu. Das kann doch so nicht gehen. Warum schlägst du denn deinen Nächsten? Der aber sprach, Mose, du kleine Großklappe, wer hat dich denn zu unserem Obersten und Richter gemacht und dich über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du vor 2 Tagen den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und es kam vor dem Pharao, und er trachtete danach, Mose umzubringen, aber Mose floh. So, bis hierher, der Teil Nummer 1 von Mose. Ich bin überzeugt, dass Mose schon zu diesem Zeitpunkt eine ganz klare Berufung hatte. Und Gott nicht irgendwie nach dieser Situation auf die Idee kam, jetzt ist die Karre ganz schön verfahren, Ägypter tot, seine eigenen Brüder gegen ihn, die bereit sind, ihn zu verpfeifen. Jetzt ist er noch abgehauen. Wie ziehe ich denn die Karre wieder aus dem Dreck? Ich versuche das vielleicht mal, vielleicht lasse ich mir eine Berufung für den Mose einfallen. Ich glaube, so war es nicht. Von Anfang an hat Gott gewusst, es ist mein erklärtes Ziel. Ich möchte nicht, dass meine Kinder, die mir gehören, in Sklaverei sind. Und er wusste, dass es jemand braucht, der sie da herausführt. Und wir wissen ja auch, dass dieses Synonym, dieser Vergleich, dieser Mose letztendlich auch ein Vorläufer des geschickten Retters ist, der für uns jetzt heutzutage Jesus ist, den wir annehmen sollen, annehmen müssen in unserem Leben, damit er das tut. Aber bis dieser Vorläufer, dieses Beispiel soweit war, gab es ein Stück Geschichte. Denn soweit wie wir jetzt sind, gibt es den Fakt, und Mose floh. Da ist also einer, wie wir das schon mal hatten, wie war das, als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet. Mit ganz großem Eifer kümmere ich mich jetzt darum, die Gefangenschaft zu beenden. Und gemessen an seiner eigenen Kraft ist er gestrandet, ist er ganz schnell an seine Grenzen gekommen und hat es vorgezogen, zu fliehen. Wir wissen aber, dass an dieser Stelle die Geschichte Gottes keinesfalls zu Ende ist. Und ich möchte euch ein Stück weiter mit hineinnehmen in diese Geschichte, wie das weiterging. Und an diesem nächsten Teil dieser Geschichte gibt es auch eine ganz interessante Parallele. Zumindest zu meinem Leben habe ich da einiges festgestellt. Also wie ihr wisst, ging er in die Wüste und dort hat er auch Leute getroffen, hat sich dort, weil er einfach ein guter Kerl ist, hat dort ein paar Frauen geholfen, damit ihre Schafe was zu trinken kriegen und so weiter. Alles lange Geschichten. Irgendwie kam er dann zu diesem Jethro und der sagt, Mensch, du bist echt ein cooler Typ. Und am Ende hat der Mose auch gemerkt, dass dieser Jethro auch noch coole Töchter hat. Hat sich in eine verliebt. Am Ende wurde es sein Schwiegervater. Und Mose hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste. Also das war so sein Arbeitstag, sein tägliches Ding. Er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und dort, jetzt, wenn ihr das selber mal nachlest im zweiten Buch Mose, zweites Buch Mose, zweites, drittes Kapitel und so weiter, kommt hier ein Satz, den ich erst ein bisschen, ja, schade, dass der Satz schon ein bisschen was vorwegnimmt. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, als Mose die Schafe über die Wüste trieb und an den Berg Horeb kam, war ihm das so schnell nicht bewusst. Dieser Satz ist natürlich Wahrheit und das greift aber von der Geschichte ein bisschen was vor. Mir wäre es fast lieber gewesen, der Satz würde ein paar Verse weiter unten stehen. Denn er ging seinem täglichen Tagewerk nach und er sah da in der Wüste einen Dornbusch brennen. Und ich glaube, er hat sich damit abgefunden, ehemaliger Königssohn und jetzt Schafhirte, und sieht in der Wüste einen Dornbusch brennen. Und vielleicht, ich kann das nicht genau beweisen, aber vielleicht war das gar nicht so ungewöhnlich. Heißes Land, brennende Mittagshitze, knochentrockenes Gewächs überall und wer weiß, wie es passiert ist, irgendwie hier und da vielleicht fackelt da mal so ein kleines Steppengras, so ein bisschen Dornbusch ab und vielleicht war das gar nicht so außergewöhnlich. Und außerdem, es gibt eh nicht viel zu erleben als Hirte, es ist mal ein bisschen was, es ist mal was anderes passiert an diesem Tag. Er zeigt jedenfalls Interesse und beim genaueren Hinschauen merkt er erst, dass trotz aller Flammen der Dornbusch nicht verbrennt. Und ich glaube, hier schwant es ihm langsam, dass der Herr ihm erscheinen will. Und die Geschichte geht ja dann ganz konkret weiter. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose, warte, halt! Mose an dieser Stelle sagt, ja, hier bin ich. Für mich ein Hinweis, dass Mose nicht wirklich weg war von Gott. Mose war nicht 100% in seiner Bestimmung, aber ich glaube, er war mit seinem Herzen nicht wirklich weg von Gott. Und deswegen konnte er hier die Antwort geben, hier bin ich. Und er sprach, und Gott sprach, tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und Gott sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen. In ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an dem Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter und Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. Und jetzt kommt der spannende Punkt für den Mose. Und Gott sagt so, geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Endlich hat es Gott gesehen. Endlich hat er gesehen, was eigentlich Mose ja schon viel eher angefangen hatte. Er hatte ja schon einen Ägypter erschlagen, bloß Gott war noch nicht so weit. Gott hat das an der Stelle, irgendwie hat das damals noch nicht funktioniert, aber jetzt ist endlich der Punkt gekommen. Dieser mutige Mose, der einen Ägypter im Sand verscharrt hat und was nicht alles, jetzt ist endlich Gott so weit und sagt, Mose, jetzt komm, ich will dich dahin bringen und ich gebe dir die entsprechenden Waffen und jetzt kannst du es richtig krachen lassen. Aber es hatte sich einiges verändert. Es hatte sich einiges verändert seit dieser Zeit von der Begebenheit, die wir im 2. Mose, 2. Kapitel, Vers 12 gelesen haben. Und jetzt spricht ein ganz anderer Mose, ein völlig anderer Mann, der zu Gott sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Ich glaube, wir sehen hier eine deutliche Veränderung von Mose. Und Es ist soweit auch gut, dass Mose erst einmal den Einwand gibt, also mach mal vorsichtig mit mir und meiner Person. Wie gesagt, die Geschichte, ich bin als Tiger abgesprungen, als Bettvorleger gelandet. Bist du dir sicher, dass ich der Richtige bin? Und Mose sagt eher so ein bisschen abgelehnt, Auftrag abgelehnt. Weißt du, ich habe das schon mal falsch gemacht und ich will das auch nicht nochmal falsch machen. Und irgendwie habe ich da schon meine Begrenzung gesehen, habe ich da schon gesehen, mit meinem Übereifer wird das nichts. Ich bin wahrscheinlich doch der Falsche, um jemanden zu befreien, gleich gar nicht ein ganzes Volk. Und Gott hört diesen Einwand und Gott sagt, ach ja, Mose, stimmt. Du hast einen Fehler gemacht damals. Ja, ach klar. Und jetzt, wenn ich dich sehe, dass du dich da gar nicht für fähig hältst und Gott sagt, ich suche mal jemand anders. Gott hat es nicht gemacht. Gott, trotz seiner Allmacht und Größe, sagt, na okay. Ja, okay, Mose. Du erzählst mir hier, dass du eigentlich dich mittlerweile sehr klein einschätzt. Aber schau mal, Mose, ich will mit dir sein. Gott macht da keinen Haken ran an diese Antwort und sagt, stimmt, habe ich ganz übersehen. Du bist ja auf der einen Seite übereifrig und jetzt hast du die Flinte ins Korn gehauen. Was soll ich mit dir anfangen? Gott sagt, warte mal ab, hör mir mal zu. Ich will mit dir sein. Und weißt du, ich gebe dir ein Zeichen, damit du dich drauf verlassen kannst. Dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr, du und das ganze Volk, an diesem Berg, hier an diesem Horeb, wo wir uns gerade getroffen haben, werdet ihr gemeinsam mir dienen. Gott ermutigt den Mose und sagt, ich gebe dir einen kleinen Blick in die Zukunft. Das ist so die erste Strategie, die Gott hat und sagt, schau mal nach vorn. Dir fällt das jetzt schwer. Du hast das erlebt in Ägypten, hast dort einen Fehler gemacht. Du hast jetzt lange Zeit hier in der Wüste bei deinem Schwiegervater mit den Schafen verbracht und dir ist so ein bisschen der Zukunftsblick verloren gegangen. Du siehst nur noch Sand und Schafe und ich sehe ein bisschen mehr. Und ich erinnere dich an die Zukunft und werde dir schon ein bisschen verraten, was passiert. Nämlich, was steckt denn in dieser Antwort? Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg mir dienen. Gott hat letztendlich schon mal gesagt, es wird funktionieren. Gott hat gesagt, in der Zukunft, ihr werdet als ganze Gemeinde Gottes mit meiner Person im Mittelpunkt hier stehen, beten, mich anbeten, mir dienen. Mose, ist das nicht gut? Ich hab dir's. Du siehst noch nicht die Zukunft. Ich sehe die schon. Du kannst dich drauf verlassen. Auch wenn du jetzt sagst, ich bin nicht mehr so der richtige Mann dafür. Gott sagt, doch, ich gebe dir einen Blick in die Zukunft. Verlass dich darauf, diese Vision, was in Zukunft passieren wird, diese Geschichte, diese Vision, du hast einen Dienst, du hast dies oder jenes, ich werde dich benutzen und freu dich daran und sei mutig und geh los. Und Mose sagt, okay, wenn du mich an die Zukunft erinnerst, wenn du mir so viel Vision gibst, so viel Perspektive mir aufzeigst, das, was ich eigentlich noch nicht sehen kann, weil ich kann ja nicht in die Zukunft sehen, dann werde ich dir vertrauen und werde jetzt mich aufmachen nach Ägypten und werde diesen Auftrag erledigen. Aber Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Dieser Vers spricht zweiter Einwand. Mose sagt, okay, das ist ja schön und gut, dass mit dieser ganzen Zukunft, aber da gibt es noch mehr Probleme. Ich weiß gar nicht so richtig, wie du heißt und wer du bist, deine Identität. Ich kenne dich selber nicht so richtig. Wie soll ich denn das anderen erklären, wer du denn bist? Merkst du nicht, lieber Gott, dass ich der Falsche bin? Aber Gott ist eben Gott. Und Gott ist liebevoll und sagt zu Mose, Ich bin, der ich bin. Und er sprach, du sollst zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Was passiert hier in diesem Vers? Gott sagt, wenn ich dich mit der Zukunft nicht ermutigen kann, ich ermutige dich mit der Vergangenheit. Schau mal, da gab es Leute in deiner Erblinie, die hießen Abraham, Isaak und Jakob. Und schon denen habe ich damals gewaltige Dinge versprochen. Und schaut mal in eure Geschichtsbücher, ich habe sie gehalten. Dieser alte Mann, dieser Abraham, der schon gar keine Kinder mehr zeugen konnte, guckt doch mal jetzt an, wie groß ihr seid in Ägypten, dass er schon eine Bedrohung für die Ägypter darstellt. Das heißt, das, was in der Vergangenheit war, das habe ich wahr gemacht. Und das ist das, was du denen sagen sollst. Ich bin, der ich bin. Oder vielleicht mit meinen Worten gesagt, ich bin, der sein Wort hält. Ich bin der, der seine Zusagen hält. Überlegt mal, was euch versprochen wurde. Wenn wir jetzt an uns meinetwegen denken, an uns als Gemeinde. Wir waren damals noch ziemlich junge Hüpfer. Und da hat Gott schon gesagt, an diesem Bild, wenn ich einen Stein in ein Wasser werfe, werden Kreise erzeugt, dieser Stein Kreise, und die werden sich ausbreiten. Und das werde ich mit euch machen. Oder das Bild mit diesem Tintenklecks auf diesem Löschblatt. Also ich erinnere mich noch dran, das waren Bilder, die uns Gott gegeben hat. Da war von Gemeindegründen noch gar keine Rede. Da waren wir noch verwurzelt in der Kirche und teilweise zu Hause gewohnt und was nicht alles. Und Gott hat gesagt, das war in der Vergangenheit. Und guck mal, was jetzt an dieser Wand steht. Du wirst genannt werden Vermauerer von Breschen und Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Wie weit haben sich denn die Kreise schon ausgebreitet? Es ist gewaltig, was Gott schon gemacht hat. Und Gott sagt, es macht von Zeit zu Zeit Sinn, mal zu schauen, was habe ich euch versprochen und was ist denn bis jetzt schon geworden? Komm, ich ermutige dich damit. Du hast einen guten Dienst und du hast eine Fähigkeit. Und ich habe dir das schon vorhin gesagt, die Zukunft ist hervorragend. Und jetzt erinnere ich dich noch an das, was mal gewesen ist. Und ich denke, jeder von uns kann so Geschichten erzählen, was mal gewesen ist und was bis jetzt alles schon eingetreten ist. Und Mose sagt, okay, stimmt, wenn ich das gucke, du versprichst mir, dass es in der Zukunft gut wird, dass wir hier stehen werden und dich anbeten werden. Du erinnerst mich an die Vergangenheit, die ich schon fast vergessen habe. Es ist eigentlich Grund genug, dir zu vertrauen. Also, wo sind meine Schuhe und wo ist mein Reisemantel? Ich gehe nach Ägypten. Was macht Mose? Mose widerspricht Gott wieder. Mose findet trotz dieser gewaltigen Zusagen, die Gott sagt, also das geht sogar noch viel, viel weiter, erinnert ihn nicht nur an die Vergangenheit. Gott sagt ihm auch, dass sie nicht mal mit leeren Händen ausziehen werden. Er wiederholt seine Zusage, dass sie in das Land kommen werden und dass sogar noch die Ägypter ihnen Geschenke mitgeben werden. Und selbst davon lässt sich Mose nicht überzeugen. Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Die werden einfach behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen. Und Mose versucht Gott klarzumachen, dass die Fähigkeiten und die Begrenzungen und die Dinge, das ist alles, das funktioniert nicht. Ich bin hier alleine ohne Zeuge, außer meine blökenden Schafe. Es ist ja niemand mehr da, der sagen kann, ja, ich bin Zeuge des Geschehens und Mose ist wirklich geschickt. Die werden mir einfach nicht glauben. Und der Herr sprach, immer noch nicht, erbost immer noch mit Geduld und mit Liebe, und sagt: Mose, pass auf, hör mir mal zu. Was hast denn du in deiner Hand? Und Mose hat sich vielleicht gefragt: Was soll denn das? Ich habe einen Stock in der Hand, einen Stab. Ja, den brauche ich zum Zusammentreiben meiner Schafe, aber es ist doch weiter nichts wie ein Holzstecken, den ich hier irgendwo in dieser Einöde am Horeb gefunden habe. Und Gott sagt, und Gott sprach: Wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, weil was soll schon passieren, wenn ich einen Stock auf die Erde werf? Und da wurde er zu einer Schlange. Und Mose floh vor ihr, sprang ein Stück zurück. Und er war mit Sicherheit gewaltig erschrocken. Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Und wie gesagt, da könnte man viel drüber reden. Und vielleicht hat Mose ein ganzes Stück gebraucht, bis er sagt: Wisst was, ich soll eine Schlange angreifen, dann noch am Schwanz, wo doch jeder weiß, wenn ich eine Schlange am Schwanz aufhebe, dann hat die genug Kraft im Rückgrat, sich rumzudrehen und mich zu beißen. Also wenn überhaupt, dann greift man ja eine Schlange so an, wie wir das wissen. Ne? Also vielleicht, Gott lebt nicht auf der Erde, vielleicht weiß er es nicht genau, ich weiß es nicht. Aber Mose war auch von solchen Aktionen verunsichert. Aber er streckte seine Hand aus, ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Und Gott sagt: Darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Warum? Weil Gott gesagt hat: Ich lege noch eins drauf. Ich zeige dir Zeichen und Wunder. Du hast dich nicht ermutigen lassen, indem ich dir eine Schau auf die Zukunft gezeigt habe. Du hast dich nicht ermutigen lassen, in deine Berufung zu kommen, als ich dir gesagt habe: Ich war schon immer treu auf deinem ganzen Weg. Pass auf, ich mache noch eins. Ich gebe dir Zeichen und Wunder. Hast du das jetzt gesehen? Mit deinem Stock und Schlange und wieder Stock? Darum werden sie dir glauben. Und der Herr sprach weiter zu ihm, weil er sich gedacht hat: Na, mein Mose, ey, da wieder mit einer nächsten Ausrede kommt. Ich lege gleich noch einen drauf. Und der Herr sprach zu ihm: Strecke doch deine Hand aus in deinen Gewandbausch. Und da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch. Und als er sie herauszog, oh weh, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Und Gott sprach: Strecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und er steckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie wieder herauszog, da war sie wieder geworden wie sein übriges Fleisch. Wenn sie dir nun nicht glauben, bei diesen Wundern, die ich durch dich und mit dir machen werde, und nicht auf die Botschaft der ersten Zeichen hören, so werden sie doch die Botschaft des zweiten Zeichen glauben. Wenn sie aber auch diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieße es auf trockenes Land. So wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Also ich denke, jetzt ist Mose soweit. Jetzt, oder wir, du, wie weit wärst du jetzt? Zwei gewaltige Wunder und noch ein Versprechen eines nächsten Wunders. Dazu die Dinge für die Zukunft, die Dinge der Vergangenheit. Jetzt ist doch eigentlich, jetzt hat uns Gott jetzt soweit, dass wir sagen: Ja, ich glaube dir. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mose aber sprach zum Herrn: Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Doch ich bin das noch nie gewesen und ich kann das auch jetzt nicht. Sei du mit deinem Knecht geredet hast, denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Und jetzt ist gut. Lass mich, gib mir noch einen Rizinusbaum, wo ich mich drunter legen kann, und dann gucke ich mal, ob die anderen fähiger sind. Ja, der Mose hatte sich, damit hatte ich vor uns angefangen, der hatte sich verändert. Diese sogenannte kleine Großklappe, die alles selber in die Hand nimmt, war jetzt sehr klein, wie man so sagen, so klein mit Hut. Und so am Anfang dachte ich, ja, das ist richtig, dass wir unsere
Überheblichkeit und unsere Ich kann's mit meiner eigenen Kraft, dass wir das ablegen. Und ich dachte so, die Veränderung, ja, das passt. Aber jetzt lesen wir hier schon den vierten Einwand. Sag mal, langsam wird's komisch. Ist das wirklich die richtige Veränderung? Ist das wirklich das? Natürlich konnte Gott nicht mit so einem Mose arbeiten, der sagt, ich kann das alleine, ich brauche niemand. Rucki zucki habe ich den erbucht und verscharrt und fertig ist der Lack und weiter geht's. Aber was wir jetzt schon gehört haben, ach nee, ich nicht und ich kann nicht reden und die glauben mir nicht und das auch nicht und das kann ich auch nicht und da muss ich so zeitig aufstehen und das geht mir abends so lang und da ist das und da gucken die Leute, wenn ich einen Fehler mache, ist auch Mist, dann mache ich es gleich gar nicht. Ist das wirklich Demut? Ist das wirklich ein Mann, der sich auf Gott verlässt? Oder ist das jemand, der vor lauter Ausreden gar nicht mehr weiß, wie er aus seiner von Gott gegebenen Berufung sich rauswinden kann? Ich glaube, Mose hat zu diesem Punkt, in diesem Moment, eins verwechselt. Ich denke, ihm schwante schon, dass er von diesem Eigenwillen, von diesem Ich kann das auch alleine, sich verändern muss zu Zerbrochenheit. So weit, so gut und richtig. Aber ich glaube, was passiert ist, der Mose hat sich geändert hin zu Minderwertigkeit. Hin zu einem Punkt, das geht alles nicht und Hilfe und nee und ist mir zu schwer und nein. Und ich glaube, das sollten wir beachten, wenn wir durch den Prozess der Veränderung gehen. Wenn uns Gott zerbricht, weil er unseren Eigenwillen und unseren Dickkopf sagt, dass ich kann damit nicht arbeiten. Hat Gott nicht im Sinn, dass wir verängstigte, minderwertige, unsichere Leute sind. Sondern da braucht's etwas anderes. Da braucht's ein festes Vertrauen auf die Dinge, die wir vielleicht noch nicht sehen. Ein festes Hoffen auf den Herrn. Und das hatte Mose noch nicht. Und deswegen fiel ihm noch der vierte Einwand ein. Und Gott, lieb wie er ist, sprach zu Mose, wer hat denn den Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Jetzt, pass auf, geh hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Ich glaube, in diesem Vers versteckt sich Gottes Versprechen, dass er uns Gaben geben will. Befähigung. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren. Nicht du sollst reden, ich gebe dir die Gabe des Lehrens. Ich gebe dir die Gabe des Gebets. Ich gebe dir die Gabe der Prophetie. Ich gebe dir die Gabe der Hilfeleistung. Oder was du auch immer brauchst für deine Berufung. Ich gebe dir das. Und jetzt, Mose, jetzt ist gut. Okay? Ich habe dir einen Blick in die Zukunft gegeben. Ich habe dir einen Blick in die Vergangenheit gegeben, dass ich treu bin. Ich habe dir gezeigt, dass Zeichen und Wunder deinen Weg begleiten werden. Und jetzt gebe ich dir auch noch die Befähigung und die Gaben, die du brauchst. Jetzt hast du genug, umzugehen. Und Mose nahm seinen Stab und wanderte nach Ägypten. Immer noch nicht. Dieser Mose hat immer noch was auf der Pfanne. Da erwiderte Mose, bitte Herr, sende doch wen du willst, aber nicht mich. Ja, dort wird's langsam eng. Gott ist darüber nicht sehr erfreut. Dass er jetzt immer noch sagt, nee, bitte einen anderen, ich nicht. Wir lesen im nächsten Vers, da wurde der Herr sehr zornig über Mose und verwarf den Mose. Nein. Gott hat ganz klar gesagt, dieses Verhalten finde ich echt nicht in Ordnung. Dein Unglaube, dein Misstrauen, dein permanentes hinter dich irgendwas verstecken, bloß weil du mir nicht vertrauen willst. Er hat klar gesagt, Mose, das ist nicht in Ordnung. Und trotzdem ist Gott eben Gott und sagt nicht aussortiert, Haken ran,
Probezeit nicht bestanden, nächster Herr. Gott macht ihnen noch ein Angebot. Weißt du denn nicht, dein Bruder Aaron, der Levit, dass er gut reden kann? Und ich habe das schon vorbereitet, sagt Gott. Und siehe, er zieht dir entgegen. Und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Ich glaube, das ist nicht nur im Sinne dieses Gleichnis oder dieser Sache gemeint, ich denke auch ganz persönlich. Ich meine, es war sein Bruder. Und wenn er ihm schon entgegenzieht, muss wahrscheinlich auch Aaron schon eine Begegnung mit Gott gehabt haben. Gott muss ihm das schon gesagt haben, sagt, ich habe deinen Bruder zurückgeholt. Und Gott weiß schon, dass Aaron ihm entgegenzieht. Also ich finde das erstaunlich. Und Gott berichtet dem Mose, er wird sich von Herzen freuen. Und du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden und soll dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Und nun jetzt ist endlich mal gut, nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst und geh los. Und jetzt ist es wirklich so, Mose kehrt nach Ägypten zurück. Und ich glaube, Gottes letzte Antwort auf den fünften Einwand von Mose, was alles nicht geht, ich glaube, als Auslegung oder was ich darin finde, ist, was er ihm anbietet, ist Gemeinschaft. Ist diese geniale Idee zu sagen, Mose, du brauchst das nicht alleine zu machen. Ich habe da deinen Bruder und ihr alle habt auch einen Bruder oder eine Schwester an eurer Seite. Bei dieser ganzen Berufung, ihr habt jemanden an eurer Seite, ihr müsst das nicht alleine machen. Aber nun jetzt nimm endlich den Stab und geh. Und als ich das so gelesen hatte, war ich echt überwältigt, wie diesmal diese Geschichte auch zu mir gesprochen hat, wo ich dachte, welch ein Gott. Welch ein Gott hört sich 5 Ausreden an. Was alles nicht geht. Und dieser Gott hält trotzdem an der Berufung von Mose fest. Und glaubst du, dass er das bei dir nicht macht? Dann macht das bei dir und bei mir ganz genauso. Trotz aller unserer Ausreden. Gott hält an der Berufung fest, die er uns gegeben hat. Und was ich da irgendwie stark gespürt habe, auf welche Art sich Gott uns zeigt, wie er sich da repräsentiert, in welche Facette, welche Seite des Vaters in dieser Geschichte ganz deutlich, bestimmt viele Seiten werden da deutlich, aber eine Stelle eine Seite wurde für mich ganz deutlich. Gottes Eigenschaft, dass er treu ist. Dass er treu ist und dass er die Größe besitzt, über meine bubelischen Ausreden drüber wegzugucken und sagen, ich habe dich trotzdem lieb. Ich halte trotzdem fest. Ich traue dir trotzdem was zu. Und jetzt nimm diesen Stab in die Hand und geh. Und bitte, verwechsle nicht, dass du zerbrechen musst vor mir mit deinem Stolz, damit, dass du das mit Minderwertigkeit und mit Angst oder mit irgendwelchen Zeugs da verwechselt. Das ist nicht das, was ich meine. Zerbrochenheit, zerbrochen sein, dass mein Stolz niedergelegt ist vor Gott, heißt, ich mache mich abhängig von Gott. Ich verlege mich nicht auf Menschenvertrauen, auf mein Vertrauen, auf meine Kraft, sondern ich verlege mich auf Gottvertrauen. Ich habe Zuversicht für das, was in der Zukunft kommt. Ich habe Ziele, und zwar seine Ziele. Ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Und ich erkenne das an, dass damit ich dorthin komme, muss mich Gott bearbeiten. Und das ist auch gut und richtig. Aber diese Bearbeitung, dieses Abschlagen meiner Ecken und Kanten wird dahin führen, dass ich für den Bereich, für den ich berufen bin, meinen Stab in die Hand nehmen kann und das tun kann, was Gott für mich vorbereitet hat und was er letztendlich auch von mir erwartet.
Das ist meine Partitur für heute. Nee, keine Angst, geht nicht so lange. Ja. Ich habe für diesen Kindernachmittag vorbereitet, letzte Woche. Da hat Gott mir so viele schöne Sachen gezeigt, dass ich ganz hippelig war, euch das zu sagen. Ich entschuldige mich jetzt mal schon bei meinem Jups, die kennen das nämlich zum Teil. Das schließt schön an das, was der Frank erzählt hat. Ich möchte euch eine Geschichte aus dem Neuen Testament vorlesen, die uns bekannt ist, und dann wollen wir die mal auseinandernehmen. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich, und der Versucher trat zu ihm und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann sag, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus sagte zu ihm: Es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und wieder nahm ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten, sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da hat er dem was gefallen lassen, der Bursche. Da sagte Jesus zu ihm: Geh weg, Satan, denn es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und da verließ ihn der Teufel und die Engel traten zu ihm und dienten ihm. Das war die Ausgangsposition für diesen Kindernachmittag. Und was mir als erstes aufgefallen ist, die Zitate, die Jesus gebraucht, dreimal gebraucht: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen und du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten, stehen alle im Mose. Stehen alle im Mose 6, wartet, 5. Mose 6. Erste steht 5. Mose 8, 3. Sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, 5. Mose 6, 16. Und ihn allein anbeten, 5. Mose 6, 13. Und die beziehen sich alle drei auf Dinge, die passiert sind während der Wüstenwanderung. Die erste Aktion, die hier zur Sprache kommt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, war, das Volk Israel war durch die Wüste gewandert und hatte Hunger. Und es ist übelst demütigend. Ich denke, gerade für Männer, aber bestimmt auch für Frauen, ist es richtig Grütze, wenn ein Kind kommt und sagt: Ich habe Hunger und du hast nichts zu essen. Oder von einem Vater, von einem Hausvater: Die Familie hat Hunger und du kannst nichts geben. Und du hast nichts in der Hand, um das zu ändern. Das ist kein Witz, das ist existenziell. Und da ein bisschen mürrisch zu werden, liegt in unserer Natur. Und das Volk Israel ist mürrisch geworden. Sie murrten gegen Mose. Und haben Mose den Vorwurf gemacht: Du hast uns aus Ägypten geholt, nur damit wir in der Wüste verhungern. Also das, was der Frank gerade gesagt hat, die Einwände von Mose waren so unberechtigt nicht. Er war dann gleich auch dran. Du hast, und deswegen ist das jetzt so ausgegangen. Und Mose war aber gewachsen in seiner Beziehung zum Herrn und ist damit zum Herrn gegangen, hat gesagt: Und was jetzt? Was soll ich machen? Siehe, dein Volk murrt. Also Mose hat das gar nicht an sich rangelassen, als: Ich bin verantwortlich, hier Brot herzuschaffen, sondern: Herr, guck mal, dein Volk, das du gerufen hast, wie willst du denn jetzt vorgehen? Und Gott ist ein Versorger, immer und immer. Gott will versorgen. Aber Gott will gefragt sein. Gott will nicht angemurrt werden. Das ist bei unserem Umgang mit Gott, ich denke, das können wir uns gerne anziehen. Bin ich krank, habe ich kein Geld, bin ich arbeitslos, bin ich in meiner Familie nicht so, wie es muss, läuft in der Gemeinde was richtig schief. Es ist Zeit, damit zum Herrn zu gehen, mit einem geraden und aufrichtigen Herzen und nicht mit diesen, war ja klar, dass das nicht funktioniert. Wäre ich nur geblieben, wo ich war. Dieser Mose hatte gelernt, schon in diesem ersten, der Mensch, wo Gott antwortet, der Mensch lebt nicht von Brot allein, dass er in der totalen Abhängigkeit vom Vater lebt, von Gott lebt, leben muss, wenn er ein Volk führen will. Und ich bin sicher, dass das etwas ist, was uns auch betrifft, diese totale Abhängigkeit vom Vater. Jesus will, dass wir in totaler Abhängigkeit vom Vater sind. Und das hat er uns demonstriert. Wenn wir die Geschichten von Jesus lesen, dass er Tote auferweckt hat, Kranke geheilt hat, sein Wort ausgeteilt hat, dass Zeichen und Wunder passiert sind. Wie hat er das vor seinen Jüngern begründet? Ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und worüber wir oft hinweglesen, sind die Zeiten, wo Jesus mit seinem Vater Gemeinschaft hatte. Nachts auf irgendwelchen Bergen, wenn die anderen unterwegs waren, wenn sie geschlafen haben, was auch immer die gemacht haben. Aber Jesus hatte Gemeinschaft mit seinem Vater, innige Gemeinschaft. Und sein ganzes Handeln war davon abhängig, was er gesehen hat, was der Vater tut. Und was der Vater nicht tut, hat er nicht getan. Wir müssen nicht die Welt retten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, zu tun, was wir den Vater tun sehen. Weil dahinter steht auch die Autorität des Vaters. Hinter den anderen Aktionen steht unsere Autorität. Und die ist oft nicht so weit her. Ich kenne mich aus, ich mache Sozialarbeit. Ich weiß, wie leicht es ist, da zu scheitern. Das ist sehr einfach. Unsere Grenzen sind eng. Unsere Kraft ist klein. Unser Wissen ist ganz begrenzt. Wenn ich nicht gucke, was der Vater tun will, handle ich in eigener Autorität und werde in eigener Autorität scheitern. Ich möchte es nicht böse reden, aber das ist garantiert eigentlich fast. Wenn wir in dieser totalen Abhängigkeit vom Vater leben wollen, dann schnappt bei uns immer so ein religiöses Ding hoch. Ja, da musst du. Und dann kommen die ganzen Regeln, die wir schon alle kennen. Was weiß ich, jeden Sonntag in der Gemeinde sein. Kein Sex vor der Ehe. Allen Leuten freundlich sein. Und. Das geht dann in Einzelheiten rein, wo kein Weihnachtsbaum. Und nicht mit Ungläubigen am Tisch sitzen. Keine Gemeinschaft haben. Das fühlt sich manchmal richtig komisch an. Und wenn man überlegt, dass wir mit diesem ganzen Regelwerk nach draußen gehen und Leute für den Herrn gewinnen wollen. Also ganz ehrlich, wenn ich Ungläubiger wäre, noch mehr Regeln und noch mehr Versagen in meinem Leben brauche ich nicht zwingend. Das ist ziemlich unattraktiv. Also so ehrlich dürfen wir sein. Was aber richtig gut kommt, ist Christus in mir. Ist diese totale Abhängigkeit von Jesus. Ist dieses Jesus in mir. Und dieses Christus in mir steht ziemlich oft im Neuen Testament. Ich möchte mit euch mal die Stellen aufschlagen. Zum Beispiel 2. Korinther 13, 5. Ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Funktioniert also. Dort steht's. 1. Johannes 4, 4. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Also das ist das Ding in unserer Hand. Nicht unsere Regeltreue, nicht unsere Religiosität, nicht, dass wir alles richtig gemacht haben, sondern Jesus in uns. Das ist das, was uns vorwärts bringt. Galater 2, 20. Ich hatte ein bisschen Vorlauf beim Aufschlagen. Ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Kolosser 1, 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es steht öfters im Neuen Testament, Christus in uns. Und danach müssen wir uns ausstrecken. Das ist das, was uns vorwärts bringt, das, was uns die Kraft gibt, das, was uns attraktiv macht, wo Leute sehen, wow, so will ich auch werden. Wir haben bei uns im Jups drüber geredet, dass so viele Leute aus dem muslimischen Kulturkreis Begegnungen mit Jesus haben in Träumen. Und das Letzte, was die Menschen brauchen, die aus dem Koran kommen oder aus dieser Lehre, sind noch mehr Regeln. Was sie aber brauchen, ist Liebe. Und das ist das, was sie zieht. Wenn sie Träume haben von Jesus, dann sehen sie nicht als erstes, dann muss ich und dann darf ich nicht mehr. Dann sehen sie, ja, ich habe Liebe gesehen. Und dafür lohnt es sich richtig, richtig viel auf mich zu nehmen. Wenn die sich offenbaren in ihren Familien, sind sie ihre Familien los. Sind sie die Gemeinschaften los, in denen sie leben, sind sie möglicherweise ihr Leben los. Wer sich da informieren möchte, offene Grenzen, gibt da interessante Beiträge. Im Internet könnt ihr auf Open Doors, könnt ihr gucken gehen, was mit Leuten passiert, die im Islam Jesus bekennen. Das ist kein Witz. Der Islam ist nicht tolerant. Aber was die Menschen zieht, ist, ich habe Liebe gesehen. Dafür lohnt es sich, über meine Grenzen hinauszugehen. Das ist das, was berührt, das verändert, das, was attraktiv ist, was zieht. Christus in mir. Das macht mich frei von religiösen Pflichten. Und wozu befreit es mich? Zur Freude des Gehorsams. Ach, Anne. Jetzt haben wir die religiösen Pflichten weg, jetzt sind wir bei Gehorsam. Zur Freude des Gehorsams. Und die Freude des Gehorsams ist, sicher zu sein. Sicher zu sein. Im Nehemia, als sie die Mauer gebaut hat, steht, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist euer Schutz. Sicher zu sein und richtig zu laufen, den richtigen Weg zu nehmen, die richtige Abfahrt zu nehmen, an der Kreuzung die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist Freude des Gehorsams. Ganz viel im Psalm 119, ich habe Freude an deinem Gesetz, weil es mich auf den richtigen Weg bringt. Und das ist cool, das zu wissen. Das ist nicht nichts. Ein großes Problem unserer Zeit ist Ratlosigkeit. Was mache ich denn jetzt? Was lerne ich denn? Wo gehe ich denn hin? Wie wird denn das alles? Diese unendlichen Möglichkeiten, Ratlosigkeit. Die Freude des Gehorsams ist sicher zu laufen. Ja. Wenn Jesus in uns ist, leben wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das steht im 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn wirkt. Und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit war für mich immer eine Aktion von Zeit. Ich dachte, okay, wir kommen aus der Herrlichkeit und wenn wir dann verwandelt sind und in der Ewigkeit sind, diese Zeitspanne, boop, bin ich in Herrlichkeit. Was es hier offensichtlich aber meint, ist eine Dimension von Beziehung. Die Herrlichkeit in mir, wenn Jesus in mir wohnt, trifft auf die Herrlichkeit des Vaters, weil Jesus dort auch wohnt. Und das ist eines der größten Geheimnisse und eines der kostbarsten Dinge in der Bibel. Wir können Gemeinschaft haben mit der Dreieinigkeit. Wir sind dort mit drinnen. Wir sind in diesem Rat der Dreieinigkeit mit drinnen. Wieso? Jesus in mir. Christus in mir. Die vielen Stellen, die ich euch gezeigt habe, Jesus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wusstet ihr, dass Herrlichkeit, dass Gott hofft, dass die Herrlichkeit durch uns den Nationen offenbar gemacht wird? Nein, nicht die Herrlichkeit von der Anne. Oder vom Frank, oder vom Andreas, oder vom Jan. Nicht die Herrlichkeit, sondern die Herrlichkeit vom Jan, Christus im Jan. Oder Christus im Richard, oder Christus in der Sharon. Das ist das, worauf die Herrlichkeit im Himmel hofft, dass dadurch den Nationen gezeigt wird, so ist der Herr. Ist das nicht cool? Christus in uns, ist es nicht übelst anstrebenswert? Also, gleich hin. Das wollen wir. Also ich will das ganz unbedingt. Und jetzt ist es ja oft so, dass auf unserem Herzen wie eine Decke liegt. ihr kennt das mit dieser Decke in unserem Herzen. Das steht ein bisschen vor diesem 2. Korinther 3, Vers 18, ab Vers 13. Mit diesem Mose, der rauskam, die Decke über dem Gesicht hatte und dass man das Angesicht nicht sehen soll, weil die Kinder Israels das Ende des Vergehenden nicht sehen sollten. Ihre Sinne wurden verstockt, bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke über der Verlesung des Alten Testamentes unaufgedeckt, die aber in Christus Jesus abgetan wird. Was für ein Versprechen, was für ein Versprechen, die in Christus Jesus abgetan wird. Christus in uns, die Hoffnung, dass die Herrlichkeit sichtbar wird. Die Decke auf dem Herzen. In unserem Leben, das weiß jetzt auch schon der Beziups, da haben wir auch schon drüber geredet, die Decke, die unser Leben so blockiert, dass wir uns oft nicht verändern können, besteht aus drei Komponenten. Also in der Psychologie ist es so, und da der Urheber von aller guten Psychologie immer das Wort Gottes ist, ist es im Wort Gottes auch so. Es sind drei Dinge. Das ist Stolz, das ist Scham, und das ist Angst. Das sind die drei Dinge, die einen Menschen blockieren, so blockieren, dass er sich nicht ändern kann oder will. Wenn ich mich schäme für irgendwas, was ich gemacht habe, werde ich das möglichst unter der Decke halten, dass es nicht offenbar wird. Oder wenn ich Angst habe vor irgendwas. Und wenn wir die Haltung Jesu angucken, wie Jesus war, wie Jesus mit Leuten geredet hat, wie Jesus agiert hat überhaupt, komplett ohne diese Decke, dann ist das furchtlos, schamlos, und jetzt nehmt nicht schamlos im Sinne von peinlich, er war komplett schamlos und er war demütig. Und demütig in dem Ding, dass er nichts getan hat aus sich selbst, sondern was er den Vater hat tun sehen. Das ist Demut. Im 2. Petrusbrief steht, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Es ist Demut, meine Sorgen abzugeben und die Hilfe von Gott zu erwarten. Das ist Demut. Und nicht vor sich hin zu kümmern und entschuldigen Sie bitte, dass ich geboren bin. Das ist keine Demut, das ist schade drum. Da kommt sowas raus wie bei Mose. Ne? Da kommt Minderwertigkeit raus und dann ist es auch eine Blockade, die uns hindert, vorwärts zu gehen. Also unsere Haltung kann sich ändern in schamlos, furchtlos und demütig. Und ich bin sicher, dass es eines der nächsten Dinge ist, die wir in der Gemeinde und jeder Einzelne für sich angehen sollte, das Gott zu bitten. So soll meine Haltung sein. So will ich vorwärts gehen. Gut, jetzt kommt die zweite Geschichte. Das hier war, lebt nicht vom Brot allein. Ach ja, die habe ich euch schon erzählt. Mit dieser Haltung. Du sollst den Herrn nicht versuchen. Das ist die zweite Antwort Jesu. Du sollst den Herrn nicht versuchen. Und den Herrn nicht versuchen bedeutet diese Haltung dahinter. Die haben den Mose angemurrt, aber eigentlich haben sie Gott gemeint. Du hast. Und jetzt? Was ist jetzt? Die hatten die Versorgung durch dieses Manna. Wusstet ihr, dass die 40 Jahre von Manna gelebt haben? 40 Jahre. Ich habe mich manchmal gefragt, wie die das gemacht haben. In Volk von vielleicht 100.000, die ausgezogen sind, sind ja mehr geworden im Laufe der Zeit, zu ernähren in einer Wüste. Ich meine, Wüste ist Wüste. Da ist jetzt nicht so viel los. Also tiertechnisch und so mit angebauten Pflanzen und so. Sie wurden von Manna ernährt. 40 Jahre lang war Gott treu. Die haben das erlebt, jeden Tag. Und dann gab es kein Wasser und sie standen wieder da. Na, was ist denn jetzt? Ich denke, dass Gott diese Haltung nicht abkann. Absolut nicht. Und wenn wir so eine Haltung in unserem Herzen pflegen, bei dem, was wir Gott bitten, was wir von Gott brauchen. Leute, wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir nichts empfangen. Gott will immer geben. Gott will diese totale Abhängigkeit von ihm. Aber er will, dass es von Herz zu Herz geht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Der Reichtum ist da. Aber nicht, na, versteht ihr das? Wir katapultieren uns selber aus dieser Herrlichkeit raus und wundern uns, wenn wir keinen Anteil haben dran. Das ist ein bisschen unklug. Und jetzt kommen wir zum letzten, zum Matthäus 4,10. Du sollst Gott, den Herrn, allein anbeten. Gott anbeten. Ich dachte, da hat der Teufel wirklich die Maske runtergelassen. Das war's. Das war das eigentliche Ziel. Du sollst mich anbeten. Ich habe manchmal den Eindruck, in der ganzen Bibel geht es um Anbetung. Es geht in diesem ganzen Konflikt in der Weltgeschichte zwischen dem Satan und Gott. Es geht immer um Anbetung. Wer bekommt Anbetung? Der Teufel ist unglaublich scharf auf Anbetung. Und wenn ich diesen Vers lese, der hier zitiert ist, nämlich 2. Mose 6,16 oder 4. Mose 6,16, wartet, dann steht da gar nichts von Anbetung. Wartet mal, ich brauche meinen Matthäus wieder. Lies mal bitte vor. Hast es? Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht peinlich machen. Richtig, da steht bei seinem Namen schwören. Da steht nichts von Anbetung. Und dann gibt es noch eine Stelle, die hier offensichtlich zitiert wird. Das ist 5. Mose 10, 20. Wenn ihr das aufschlagt, werdet ihr sehen, da steht auch, und bei seinem Namen schwören. Ich dachte, Herr, was für ein grandioser Irrtum. Hier hinten drinnen steht anbeten und dort steht jedes Mal was von Schwur. Was meinst du denn damit? Wie kann denn sowas passieren? Aber Schwur ist was sehr Starkes und Schwur ist was, was eine Rechtsverbindlichkeit hat. Eine unbedingte Rechtsverbindlichkeit. Und wenn Jesus das zitiert und mit Anbetung übersetzt, kommt da was bei euch? Kommt da, geht da in eurem Kopf was ab? Was für eine Rechtsverbindlichkeit, was für eine Kraft, was für eine Rechtskraft steht hinter Anbetung? Also was wir machen, ist kein Tralala. Das ist nicht, ob wir uns wohlbefinden oder nicht. Zum einen ist es unser Weg oder überhaupt der Weg, Christus in mich zu kriegen, indem ich Gemeinschaft mit ihm pflege und ihn anbete, nämlich mit dem, was in meinem Herzen ist, Verbindung aufnehme zum Vater und zu Jesus. Und zum anderen ist es eine Demonstration, wie der Jan heute sagte, vor der unsichtbaren Welt, die ist wie ein Rechtsgeschäft. Hier ist die Fahne, unter der ich stehe. Hier stehe ich. Das ist mein Banner. Unter diesem Banner ziehe ich in den Krieg. Wir befinden uns nicht in, ja, es ist nicht alles nur süß. Das werden wir wissen durch unseren Alltag oder so, aber es ist nicht alles beliebig. Jede Entscheidung, die wir treffen, jedes Wort, was wir sagen, alles, was wir ausdrücken mit unserem Leben, mit unserem Körper, mit unserer Arbeit, mit unserem ganzen Sein, hat eine Bedeutung. Und Anbetung ist ein Rechtsgeschäft, ist stark wie ein Schwur. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Die drei Dinge, die das Volk Israel oder die Jesus hier abbringen oder zitiert, die Jesus zitiert, da geht es im ersten, geht es um Essen, um Nahrung, um die Versorgung. Sagt, das kann er euch abbringen, aber der Mensch lebt nicht von Brot allein, Gott will euch versorgen. Im zweiten geht es um Durst. Jesus sagt, versuche Gott nicht mit einer falschen Haltung. Gott will dich versorgen, aber stell dich nicht falsch hin. Und das dritte, es geht um Hunger, es geht um Durst. Und im dritten, du sollst Gott den Herrn allein anbeten, geht es um Überfluss. Das ist ein Ding, ich denke ein bisschen, das ist speziell auch für westliche Welt gemacht. Es geht um Überfluss. Schlagen die Stelle mal auf, 5. Mose 6, 13. Da, so ein bisschen Zusammenhang macht das immer, demonstriert das immer recht schön. Ab Vers 10, wenn dich nun der Herr dein Gott in das Land bringen wird, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat, es dir zu geben große, schöne Städte, die du nicht gebaut hast, Häuser voll von allem Guten, das du nicht gefüllt hast, ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge, Ölbäume. So hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Und dann kommt der Vers. Sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Also was uns davon abbringen kann, Gott anzubeten, ist Überfluss. Lasst uns aufmerksam sein, wachsam sein, wach sein. Die Offenbarung Gottes Herrlichkeit passiert in Gemeinschaft. Gott offenbart seine Herrlichkeit auch in Einzelnen oder in uns als Einzelpersonen, aber definitiv in seiner Gemeinde. Gott kommt nicht zurück zu vielen kleinen Bräuten. Jesus kommt zurück zu seiner Braut. Und die soll herrlich sein. Es geschieht, die Offenbarung seiner Herrlichkeit geschieht in Gemeinschaft. Und trotzdem ist jeder von uns einzeln verantwortlich für Jesus Christus in mir. Wir sind die Hoffnung seiner Herrlichkeit, das sollen wir raustragen. Und wir hatten im Jobst eine sehr gute Zeit, eine sehr starke Zeit, wo wir gesagt haben, wenn das Gottes Ruf ist an uns, dass er uns eine Vision gegeben hat oder in uns wohnen will, nur das, dass Jesus in uns Wohnung haben will und da sein will und in mir sein will, dann lege ich meine Begrenzung nieder. Meine Begrenzung von meinen eigenen Möglichkeiten, meine Begrenzung von Menschenfurcht, da gehe ich drüber weg, weil Jesus in mir diese Grenze mal sprengt. Wir sollen da mal drüber rausgehen, wie der Mose drüber rausgehen musste. Ich kann nicht. Ich glaub's nicht. Ich kenne dich gar nicht. Ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Ich lege das nieder, weil Christus in mir diese Grenze sprengt. Und es war also bei uns im Jubs eine Gebetszeit, wo jeder einzeln geredet hat. Wo wirklich, ich lege die Grenze von meinen eigenen Fähigkeiten nieder. Ich sprenge die im Namen Jesu, weil in mir Gottes Herrlichkeit ist. Und welche Grenze hat Gottes Herrlichkeit? Also ich kenne sie nicht. Lasst uns groß denken. Lasst uns groß denken, lasst uns unverschämt sein. Dieses Wort unverschämt hat so einen negativen Beiklang bei uns, weil das aus einer Zeit ist, wo viel mit Scham gearbeitet wurde. Wo viel unter der Decke gehalten wurde durch Scham. Das kannst du hier nicht bringen. Wenn die das sehen, ich weiß, als ich noch klein war, da war das noch eine gängige Redensart, geh in die Ecke und schäm dich. Mit Scham wurde viel geklärt und aus dieser Zeit ist unverschämt sein negativ belastet. Als Wort. Die Wortbedeutung, die nackische Wortbedeutung ist eigentlich sehr positiv. Unverschämt sein, das ist doch cool. Schamlos sein, herrlich. Peinlich wird's, wenn du es jetzt auf Sexuelle beziehst und draußen rumläufst, wie als hast du nicht Geld für Kleider. Dann wird's, ne? Aber schamlos sein und unverschämt sein im Sinne dessen, was Gott uns hier vorlegt, nu dabei. Das wollen wir. Da wollen wir uns nicht ausbremsen lassen. Da wollen wir hin. Wir wollen schamlos sein. Ich will das. Ich will mich vor niemanden entschuldigen dafür, dass ich Christ bin. Dass ich glaube. Dass ich glaube, dass wir in der Stadthalle stehen werden und vielen Menschen von Jesus erzählen. Ich werde mich nicht schämen dafür, das zu sagen. Und wenn das zu groß klingt für mich, weil ich ja nur die kleine Anne bin und weiß, dass ich es nicht kann, der in mir ist, ist stärker als der, der an der Welt ist. Lasst uns doch mit diesen Möglichkeiten mal rechnen. Und ich denke, es ist an der Zeit, unsere Grenzen niederzureißen. Vielleicht sollten wir wirklich diese Predigt, die der Andreas in Wohlbach gehalten hat, nochmal hören. Begrenzungen niederreißen. Aber wir müssen es auch mal aktiv machen und aktiv angehen. Furchtlosigkeit. Total. Egal wer da steht, ob das mein Lehrer ist oder ob das mein Vorgesetzter ist oder ob das mein ewig spöttelnder und immer überlegener Kollege ist. Nu, kann sein. Der, den ich fürchte, ist Gott. Kein Sex vor der Ehe, soll ich bitte nochmal sagen. Also Leute, es gibt Regeln, diesen Regeln. Das ist nicht beliebig. Das ist nicht beliebig. Aber was uns, wo wir hinwollen, ist, dass es eine Freiheit gibt in uns. Und das Gesetz wird erfüllt durch Liebe zum Herrn. Und Liebe zum Herrn lehrt uns, manche Dinge zu lassen und andere zu machen. Ich will noch was sagen zu den Regeln. Wir haben da manche intensive Gespräche gehabt zum Thema Weihnachten. Was ist denn zu Weihnachten erlaubt? Weihnachtsmann, ja oder nein? Weihnachtsbaum steht schon am Eingang zur Hölle. Weihnachtsbaumkugeln irgendwo. Keine Ahnung. Und unsere armen Jupsleiter und Ältesten, die sind da immer sehr gefragt und was dann ist. Und wenn sie das Falsche sagen, na, das habt ihr aber gesagt. Solche Geschichten sind die Antwort, ja oder nein, steht in deiner Beziehung zu Jesus. Du kannst dort nicht raus und keiner kann dir sagen, was richtig ist und was falsch. Das ist Unfug. Solche Sachen wie Sex vor der Ehe, ja oder nein, das steht geschrieben. Weihnachtsbaumkugeln, ja oder nein, steht nicht geschrieben. Und das passt es in meine Beziehung zu Jesus, mache ich's in aller Freiheit und Fröhlichkeit. Und passt da nicht rein, weil mein Herz da dran hängt oder weil ich merke, das nimmt eine Form an, die kommt schon Kult sehr nahe, was im Erzgebirge leicht passiert, dann lasse ich es eben mal. Und das auch in aller Freiheit, in allem Frieden. Aber ich mache kein Gesetz draus von meinen Nachbarn und kein Gesetz draus von meinen Jupsleiter. Die arme Socke, die es dann immer richten soll. Ne? Also das sind Verantwortungen, die muss kein anderer tragen. Die muss ich tragen und die muss ich. Da muss ich eine Beziehung zum Vater haben und so in diesem Rat der Dreieinigkeit zu Hause sein. Also ihr habt verstanden, was ich meine. Es gibt noch mehr Gesetze, die stehen geschrieben. Ne? Auch Gemeinschaft zu haben oder so. Aber das rettet uns nicht in Bubs, wenn wir es aus religiöser Pflichterfüllung machen.
Das ist der Kern der Sache, wirklich. Aus welcher Motivation tue ich was? Und ich hatte das vorhin, wo ist er denn, der Herr Nubis? Dort ist er, hinter dem Christian versteckt. Du hattest am Anfang oder nach unserer Lobpreiszeit das, den Eindruck weiterzugeben, nach dem Lied, lass mich sehen, was dein Herz bricht. Ne? Und hattest dann gesagt, dass das Herz von Jesus bricht, wenn wir ihn begrenzen. War so, ne? Genau. Dann hat der Frank drüber gepredigt, über den Mose. Und wo wurde Gott dann letztendlich zornig? Doch an dem Punkt, wo Mose gesagt hat, wie auch immer, sende wen du willst, ich zieh mich hier raus. Dort wurde Gott zornig. Und das ist eine Antwort auf die Frage, lass mich sehen, was dein Herz bricht. Das ist im Wort offenbar. Und wie das der Annegret auch in unserer Jubs schon weitergegeben hatte, dass wir dann das Herz von Jesus nicht brechen, können wir nur, indem wir eine Offenbarung darüber haben, was Jesus in uns ist, wer er in uns ist. Und da muss ich zugeben, ging an dem Donnerstagabend, dachte ich, ja, da fehlt mir einiges an Bewusstsein und an Glauben, wer und wie stark Jesus in mir ist. Und ich glaube, das machen wir jetzt zusammen, dass wir sagen, laut aussprechen, Jesus, weil du in mir bist, bin ich frei von. Auch in Bezug auf die Gebote Gottes geht es nur durch Jesus in mir. Wenn Jesus in mir ist, wenn ich das glaube, dann werde ich nicht dies und jenes tun, was er hasst, weil sich das in mir nicht vereinen lässt mehr. Die Lösung kann nicht ein Regel- und Gesetzeswerk sein, sondern Jesus in mir. Und da werden wir heute nochmal praktisch, sondern ist eine Gelegenheit, Sprüche zu machen von uns, dass wir sagen, Herr, du bist in mir. Und deswegen reiße ich die Grenze an diesem ganz konkreten Punkt nieder.